Da sind wir wieder, euer Lieblingspodcast Sendepause mit Clemens und Katja. Ja, Wahnsinn.
Ja, man hat jetzt viele Wochen nichts von uns gehört und das hat Gründe, Clemens, unterschiedlicher Art. Es ist halt auch nicht so einfach.
Ja, es ist alles nicht so einfach, aber dafür kommen wir heute wieder mal zurück mit einem Knallergast bei Das versendet sich. Wir haben lange gegraben und jetzt hat sie zugesagt und sich viel Zeit genommen für uns. Ja,
das solltet ihr nicht verpassen.
Das auf gar keinen Fall.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Heute ist eine der bekanntesten Journalistinnen des Landes unser Gast, Anja Reschke. Seit über 20 Jahren moderiert sie in der ARD Panorama, das älteste Politikmagazin im deutschen Fernsehen. Sie ist bekannt für klare Worte und hat mit ihren Kommentaren und Moderationen Debatten ausgelöst, eigene Formate wie Reschke-Fernsehen geprägt und wurde dafür gefeiert wie auch angefeindet.
In dieser Folge sprechen wir mit Anja vor allem über ihr Handwerk. Wie arbeitet sie an Moderationen? Wie findet sie die richtige Tonlage für unterschiedliche Formate? Und woran erkennt sie, dass ein Satz wirklich sitzt? Außerdem wollen wir auch wissen, was Journalismus heute eigentlich leisten muss und was der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht, um relevant und unabhängig zu bleiben. Herzlich willkommen bei Das versendet sich, Anja Reschke.
Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann.
Wir freuen uns auch.
Wir freuen uns sehr, weil gerade wieder zu sehen, Reschke-Fernsehen, du bist aktuell sehr präsent in der ARD. Reschke-Fernsehen läuft gerade und es lief gerade eine Sendung über die Gleichberechtigung von Mann und Frau in deinem Reschke-Fernsehen. Und der Clemens hat sich gefragt, wie viel erzürnte Männer lauern dir seitdem auf?
Das Interessante war eher, wie reagieren die Männer in der Redaktion? Also es haben natürlich auch Männer an dieser Sendung mitgearbeitet, aber das ist schon immer interessant, wenn man diese Themen macht. Das triggert doch in allen immer irgendwas und das ist ja auch mal schwierig. Man redet eigentlich über was Systemisches, über was Großes. Es ging um, wie funktioniert eigentlich die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und driften wir eigentlich immer weiter auseinander. Und obwohl du eigentlich über was Systemisches und natürlich nicht den Einzelnen meinst, fühlt sich trotzdem der Einzelne immer angesprochen und dann auch mehr oder weniger berührt oder mitgenommen oder eben auch angegriffen. So, und das ist auf jeden Fall spannend.
Also ich fand es sehr spannend als Mann die Sendung und man fühlt sich natürlich ganz oft ertappt und ich kann es nur empfehlen an alle, die Sendung mal nachzusehen in der ARD Mediathek und Beschwerden einfach an die eingeblendeten E-Mail-Adressen. Mehr verrate ich nicht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ich fand aber, dass die E-Mail-Adressen ein bisschen kurz eingeblendet waren.
Die waren ein bisschen kurz, ja, ja.
Wenn das eingeblendet
ist. Die zweite war länger, die erste war, glaube ich, ein bisschen kurz. Das lag wahrscheinlich am Bildwechsel, mussten wir dann den...
Ja, ja. Also einfach immer alle Beschwerden dahin, generell auch übers Leben und so, würde ich dahin stellen.
Da wird einem geholfen, da bin ich ganz sicher, wenn man Beschwerden hat.
Anja, du hast schon mit Mitte 20, wenn wir das richtig recherchiert haben, Panorama moderiert und als erste Frau warst du da auch in dem Politmagazin, das damals schon 40 Jahre auf Sendung war, also schon richtig viele Jahre auf dem Buckel hatte, also die Sendung, nicht du. Was geht dir denn da durch den Kopf, wenn du wirklich an die allererste Moderation denkst? Hast du da noch was so an Erinnerung?
Also, jetzt haltet euch fest, ich habe dieses Jahr 25-jähriges Panorama-Moderationsjubiläum. Im Juni nehme ich tatsächlich, also ich glaube es war der 11. oder der 6. Juni 2001, an dem ich begonnen habe und dieses Jahr ist das wirklich 25 Jahre und ich glaube, damit kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass es niemanden gibt, der so lange ein politisches Magazin moderiert hat wie ich. Das war nicht zu erahnen damals, muss man sagen, weil ich es ja nur mit großen, gewaltigen Urgesteinen des politischen Magazinjournalismus zu tun hatte, mit den großen Namen, die sich natürlich alle auch einen großen Namen gemacht hatten, weil es damals nur öffentlich-rechtliche Programme gab und die wortgewaltige und wirkgewaltige Stimmen in unserer Gesellschaft waren, Herren mit ergrauten Schläfen, wirklich aber tolle Journalisten, also sehr mutige, standfeste Leute wie Peter Merseburger oder Klaus Bettnartz oder sogar, ich habe damals, als ich angefangen habe, noch Klaus Löwenthal kennengelernt. Das waren natürlich wirklich starke, große Typen und ich weiß noch, als ich angefangen habe zu moderieren, war das ja vieles zusammen mit dem 40. Geburtstag von Panorama und da gab es so einen kleinen Festakt, wo dieser alten ergrauten Herren eingeladen werden und man diskutierte über die Bundesrepublik und welche Meinung richtig ist und eigentlich ähnlich zu heute, also es ging um Haltung und um politische Einstellungen, all diese Sachen und dann saß ich so dazwischen so, hallo, ich bin Anja und ich bin 27. Und ich glaube, in diesem Moment wurde mir klar, okay, ist doch ein relativ dickes Erbe oder beziehungsweise ganz schön große Schuhe, die ich da angezogen habe. Das war mir vorher gar nicht so richtig bewusst, sonst hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht getraut. Aber das war irgendwie, also auf der einen Seite so ein bisschen einschüchternd, aber auf der anderen Seite auch toll, weil ich wusste, okay, ich kann was weiterführen, wofür so viele Menschen, Männer in diesem Fall, so doll gekämpft hatten, weil man darf ja nicht vergessen, dass dieser Journalismus und auch so gerade so kritischer Journalismus ja jetzt nichts ist, was nicht immer schon umkämpft war in dieser Bundesrepublik und jeder Bericht damals, also in den 60ern oder in den 70ern, einen irrsinnigen Sturm an Entrüstung ausgelöst hat. Und zwar politische Stürme, also da rede ich von Staatskanzleien, die sich gemeldet haben, von den Kirchen, die sich aufgeregt haben, von einzelnen Rundfunkratsmitgliedern, da wurden Chefs geschasst, also da ging es noch ganz anders zu in den Öffentlich-Rechtlichen. Und die haben schon, und ich finde, diesen Respekt muss man denen auch zollen, die haben schon, zusammen natürlich auch mit anderen Medien, wie weiß ich nicht, mit Spiegel oder Stern, aber auch in den Öffentlich-Rechtlichen, Report München, Panorama, später ein Report Mainz und so, die haben schon den Weg für kritischen Journalismus geebnet und dass das in Ordnung ist, dass man als Journalist die Regierung hinterfragt oder politische Gebaren hinterfragt oder auch unternehmerische Gebaren hinterfragt, das war nicht selbstverständlich und das muss man sich immer klar machen, so lange und so einfach war das nicht da, sondern das haben die durchgeboxt und dieses Erbe habe ich angetreten und das war irgendwie auch cool, also da war ich irgendwie auch stolz, dass ich das machen konnte.
Ja, und du bist auch, glaube ich, cool geblieben, oder? Weil, also ich finde schon in dem, also sagen wir mal, als 27-Jährige mit diesem Ganzen, mit der Tradition im Hintergrund, die ganzen Leute, die dann auf dich schauen, das ist ja nicht einfach, da muss man ja dann auch durchziehen, da muss man ja dann stark sein und mutig sein, oder? Weil sonst...
Naja, es war vor allem insofern, ist eigentlich auch im Nachhinein ein bisschen lustig gewesen, weil heute, wenn man jetzt heute neue Sendungen macht oder neue Moderatorinnen einführt, dann wird sich ja überlegt, welche Zielgruppe sprechen die an und sehr genau, wo, für wen sind die wie da und wie muss das Format für die verändert werden und was muss gemacht werden, damit die da glänzen können. Und bei mir war das einfach so. Ich wurde quasi in dieses Studio gestellt, in dem eben vorher lauter schwergewichtige, also politisch schwergewichtige Herren gesessen hatten. Vor mir ja noch Patricia Schlesinger, Moderatorin, aber trotzdem waren das ja alles Politgrößen und ich musste eigentlich genau das Gleiche machen. Also man hat jetzt nicht, man hat gehofft, dass ich als junge 27-Jährige jetzt irrsinnig viel junges Publikum ranschleppe, nur man hat an der Sendung gar nichts verändert. Also nicht an der Form, wie das in dem Studio aussieht, nicht an der Form, wie moderiert werden soll. Und das kannst du natürlich als 27-Jährige ja gar nicht ausfüllen. Ich habe ja nicht schon 30 Jahre Korrespondententum hinter mir gehabt oder Reportertum, sondern ich war eben 27. Aber das ist mir, glaube ich, auch erst so im Nachhinein klar geworden. Sonst meistens springe ich in irgendwas rein und dann mache ich das einfach und dann mache ich es eben so, wie ich es gerade denke. Und dann war es auch okay.
Wie ist denn das für dich, wenn du dir das heute anguckst, deine allererste Sendung? Kannst du das
sehr
gut angucken?
Stiff. Also die ist ja, da regt sich keine Miene in meinem Gesicht, wirklich, die ist sehr, also ich bin heute sehr viel lockerer, aber da habe ich versucht, das ganz cool und möglichst mit wenig Betonung und ganz monoton rüberzubringen, um eben, ja, gewichtiger zu wirken wahrscheinlich und auch aus Aufregung. Also wenn du das erste Mal da stehst, und das ist ja live, also es war live, man sendete ich weiß gar nicht, unsere Uhrzeiten haben sich ja manchmal verändert, ich glaube, wir waren damals 21 Uhr, schätze ich mal, in der ARD, da reden wir dann schon von 6 Millionen Zuschauern waren es damals. Und dann musst du ja da erstmal durchkommen, dann klebt dir hier die Stimme ganz oben und man hat so einen dicken Kloß im Hals und man hat einen sehr flachen kleinen Atem, da ist nicht viel Körper in der Stimme. Und das Wichtigste war natürlich, du darfst dich jetzt nicht versprechen und nicht wie so ein verschrecktes Huhn da rüberkommen. Und
zum deswegen Prop, war das sehr,
ja.
Ja, okay.
Gott, ohne Prompter wäre ich, glaube ich, das geht auch nicht, weil ja diese Texte, also das hatte ja, das war auch das war früher schlimmer als es heute ist, aber diese Texte sind ja schon juristisch relevant. Und Sie sind ja auch immer wieder, also wenn es Klagen gibt oder Beschwerden gibt, auch im Rundfunkrat, dann geht es auch oft um die Moderation. Und dann kommt es schon manchmal darauf an, habe ich einen anscheinend eingebaut oder habe ich einfach eine Behauptung gemacht oder habe ich ein etwa eingebaut oder habe ich nicht nur eine Firma genannt, sondern drei und lauter so Sachen. Wenn du das jetzt alles frei machen würdest und das einmal versemmelst, kann das eben tatsächlich juristisch relevant werden. Ich weiß noch, in den allerersten Moderationen, so in den Anfang der 60er, als Gerd von Paczensky moderiert hat, dann gab es so Bilder aus dem Studio, gibt es so ein Making-of. Da sitzt er an seinem Schreibtisch mit sehr, sehr, sehr vielen Papieren. Da ging es damals, glaube ich, um die Spiegel-Affäre. Und neben ihm, und der hat immer die Moderationen geschrieben, schon während die Sendung lief. Und neben ihm stand so ein Jurist, der hat immer irgendwas aufgeschrieben. Der Jurist hat es dann durchgelesen und dann hat er das vorgelesen. Also es war so wirklich in the making.
Das war eigentlich ziemlich cool, ja. Also muss ich sagen.
Recht lässig. Aber da gab es wahrscheinlich auch nicht so viele gute Medienrechtsanwälte, die sofort gekommen sind. Dafür strengere Rundfunkräte und Staatskanzleien.
Und wenn du jetzt zurückschaust, Anja, wann bist du, also sag ich mal, aus dieser Steifheit, sag ich jetzt mal, wieder rausgekommen? Wann hast du dich da so richtig frei gefühlt? Kannst du das sagen?
Also ich kann es jetzt nicht nach einem Datum festmachen, aber ich kann nur sagen, das dauert einen Moment, ne? Es dauert schon eine Zeit, also ich würde sagen schon ein Jahr oder so, bis so ein Studio dein Studio wird und dann kennst du die Crew, dann weißt du, aha, ich stehe jetzt immer hier, ach so, jetzt geht die Kamera an, und dann fängst du auch an, dir im Kopf jetzt mehr vorzustellen, aha, da sitzt irgendeine Person, die stelle ich mir jetzt gerade vor, die sitzt da vielleicht auf ihrem Sessel und guckt in den Fernseher und ich gucke jetzt zu der, so, und dann kann man anfangen zu spielen. Deswegen braucht es tatsächlich so eine gewisse Zeit von Erfahrung und auch Gewöhnung, ja, und auch Vertrauen. Das ist bei Reschke Fernsehen genau das Gleiche gewesen. Also ich würde sagen, dass meine ersten Sendungen ganz anders aussehen als die jetzt. Man muss sich so ein Format und so eine Sendung auch nehmen und auch zu seiner machen. Und das dauert. Man muss man sich was trauen, dann kann das auch mal blöd wirken, und da muss man es anders machen, so, also man muss ein bisschen ausprobieren.
Handwerk. Jeder Moderator, jede Moderatorin ist ja auch so ein eigener Typ. Also man hat ja dann irgendwann auch so einen Moderationsstil, der jetzt natürlich bei Panorama anders ist als bei Reschke Fernsehen, weil es einfach zwei unterschiedliche Formate sind. Aber wie gehst du da an die, bleiben wir mal bei Panorama, wie gehst du daran? Also es braucht eine Moderation, das heißt, da reden wir über geschriebenen Text, der, wie du gesagt hast, juristisch auch sehr relevant sein kann. Wie erarbeitest du dir die Moderation? Tust du das alleine? Sind da mehrere Leute im Team? Wie ist da wirklich so dein Handwerksablauf dann? Handwerksablauf? Also wie ist der Ablauf?
Also tatsächlich ist es interessant, weil ich eine andere Moderationshaltung habe als in Panorama, als in Reschke Fernsehen. Und kann ich nachher erzählen. Ich habe mir die auch erarbeiten müssen für Reschke Fernsehen, weil es musste anders aussehen als Panorama. Und bei Panorama ist es so, da ist quasi die Kunst, wenn man das so nennen will, man könnte sagen, ja Gott, also was macht sie denn da schon? Das sind jetzt irgendwie 50 Sekunden, die so eine Moderation dauert. Aber ganz oft ist es so, dass ein Beitrag ja, sagen wir mal, irgendein Fall oder irgendein Phänomen anhand eines Falls beschreibt, irgendein Missstand oder sowas. Und meine Aufgabe ist es oft, aus dem großen übergeordneten Ganzen aus der Metaebene quasi dahin zu führen. Also eigentlich all das, was unter diesem Fall steckt, noch mitzuerzählen. Also jetzt mal aktuelles Beispiel haben wir gerade gemacht. Ging es jetzt um die Energiepolitik der Union beziehungsweise der Regierung und das neue Heizungsgesetz und so. Dahinter steckt aber ja viel mehr. Da steckt ja ein großer Kulturkampf, den wir da gerade führen. Da geht's um, können wir eigentlich so weitermachen wie bisher mit unserem Leben, mit unserem Energieverbrauch, mit unserem Heizen? Oder müssen wir den Klimawandel mehr beachten? Der eine sagt, nein, ich möchte so weiterleben wie vorher. Die anderen sagen, wir müssten viel mehr tun. Also da sind ja sehr große gesellschaftliche und Diskussionen und Kräfte am Werk. Und dann muss ich immer versuchen, diese ganzen Gedanken, die ich da im Kopf habe, da geht es ja oft um essentielle Gefühle wie Gerechtigkeit oder Gleichheit oder Schutz von Minderheiten und lauter solche Sachen, oder Moralvorstellungen, die in 50 Sekunden zu verdichten. Und das geht meistens so, dann, also wir reden natürlich über so ein Thema, dann tausche ich mich mit dem Redaktionsleiter aus, und diskutieren wir oft einfach auch nur so beim Mittagessen, reden wir so über das Thema, was einem so im Kopf kommt dazu, was man so für Gedanken hat, für Gefühle hat, die muss man so ein bisschen sammeln. Und aus diesen Gefühlen versuche ich dann, eine Moderation zu schreiben. Da schreibe ich meistens mehr hin, als ich nachher brauche und dann kürze ich und versuche Füllwörter rauszunehmen und nochmal einen Aspekt nochmal anders zu formulieren. Das Schwierigste ist eigentlich immer der Anfangssatz. Also du musst irgendeine Einfädelung haben. Wie kommst du in dieses Thema rein? Und das ist ja nicht immer da, weil oft gibt's auch Themen, die haben jetzt gerade kein leichtes natürlich, wenn du einen aktuellen Anlass hast. Schwieriger ist es, wenn es so ein allgemeingültiges Thema ist, was immer da ist, dann musst du dir irgendwas überlegen, wie du da hinkommst. Und du willst ja nicht immer sagen, stellen Sie sich vor.
Sie kennen das sicher auch.
Sie kennen das, so, das ist ein bisschen lame. Also muss man irgendwie einen attraktiven Einstiegssatz finden. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Und es gibt manchmal so Moderationen, da wache ich morgens auf und denke, pang, das ist es. So mache ich es. Und dann muss ich nur noch so ein bisschen rumfeilen. Und dann gibt's welche, an denen sitze ich ewig und drei Tage. Also zum Beispiel sehr schwierig fand ich immer, wenn wir über den Nahostkonflikt, also gerade über jetzt alles nach dem 7. Oktober, Israel und den Gazastreifen, da in einer Moderation zu versuchen, diesen Seiten allen gerecht zu werden und immer alles mitzuerzählen, aber irgendwie kannst du ja nicht jedes Mal von Anfang an alles sagen, da habe ich echt lang dran gesessen, weil ich nicht wollte, dass ich jetzt nur mit der Moderation schon jemanden verletze, was aber eben passieren kann.
Die Verdichtung quasi, die braucht auch manchmal einfach ihre Zeit. Die 50 Sekunden brauchen manchmal richtig Zeit.
Ja, weil am Ende ist es fast, also keine Ahnung, will jetzt nicht meine Arbeit über den Klee loben, aber es ist manchmal fast einfacher, du schreibst eine Seite zu was, als du musst das, was du, die ganzen komplexen Gedanken und die Komplexität dieser Welt in 50 Sekunden packen. Das ist eigentlich fast schwieriger.
Du hast ja mal gesagt, oder das habe ich über dich gelesen, du feilst gerne an Formulierungen, was ja hier herauszuhören ist bei dem, was du erzählst. Wann weißt du denn dann wirklich auch so, jetzt passt's? Jetzt ist es so, wie es jetzt ist, ist genau fertig.
Wenn ich es geschafft habe, das Gefühl, was ich in mir, also ich muss ja zu dem Thema eine Haltung entwickeln. Muss man ja immer, wenn man moderiert, muss man sagen, okay, also nicht nur ich, sondern wie steht die Redaktion dazu? Kannst du zu jedem Thema von verschiedenen Seiten hinfliegen? Und wenn man diese Haltung hat und es geschafft hat, die in die richtigen Worte zu formulieren, so dass, und ich lese sie dann auch manchmal anderen vor und sage, hast du das verstanden? Macht das was mit dir? Und ich merke, ah, okay, da greift irgendwie ein Gedanke super in den nächsten. Und das, was ich sagen wollte, der Kern dessen, was ich sagen wollte, schält sich daraus. Dann weiß ich, habe ich es geschafft. Und dann gibt's natürlich so ein paar Formulierungen, die man sich immer verbietet, die sich ja gerade so im aktuellen Journalismus viel einschleichen. Also ich habe mir verboten, jemals zu sagen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das sage ich nicht. Oder kein Einzelfall, sage ich auch nicht. Es gibt ja Gründe, warum Leute das sagen. Oder
jetzt werden wir genau aufpassen.
Ihr könnt genau aufpassen, aber ich habe wirklich, ich das sage ich nicht.
Wenn wir dich erwischen.
Wenn ihr mich erwischt, weil das ist natürlich immer das Allereinfachste, aber dann habe ich immer schon den Anspruch, ich denke, na gut, okay, jetzt, wenn du jetzt in der Aktualität und da kommt gerade eine Meldung rein, dann nimmst du halt das Allererste, was dir in deinem Hirn einfällt, dann ist das oft sowas, verstehe ich auch, aber ich habe ja den Luxus, dass ich jetzt da nicht von jetzt auf gleich diese Moderationen schreiben muss, dann streng dich jetzt mal ein bisschen an, Reschke, und denk dir mal eine hübschere Formulierung aus.
Hast du denn auch schon mal ChatGPT gefragt, ob die Moderation gut klingt, ob sie vielleicht noch schöner klingen könnte, ob es noch dichter geht, oder sagst du nee?
Panorama wird tatsächlich noch nie gemacht. Lustig, dass du mich das fragst, hätte ich ja eigentlich mal auf die Idee kommen können, aber habe ich noch nie gemacht. Ich habe ChatGPT mal gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Reschke Fernsehen, du brauchst manchmal so einen Vergleich. Das ist ja wie, und dann sagst du, sag mir mal die 10 größten Häuser im Vergleich zu den 10 kleinsten Hütten oder irgendwie so ein Kram. Aber so richtig geil fand ich das nie, was da rauskam. Also am Ende ist es immer so, wenn ich mit Kollegen dann rumgesponnen habe, kamen eigentlich lustigere Formulierungen.
Und wie passt du deinen Moderationsstil jetzt an? Also wir haben jetzt gerade über Panorama gesprochen, diese krasse Verdichtung. Reschke Fernsehen, da ist natürlich dein Wortanteil viel höher und auch länger. Aber du hast ja noch Wissen vor 8 und so weiter. Wie machst du das dann? Wie bist du da dann einfach freier und lässt mehr Füllwörter drin? Oder wie passt du das genau an?
Naja, das ist auch etwas, was ich ja jetzt erst lernen musste, weil natürlich Panorama, ja okay, da kann schon mal ein Augenzwinkern drin sein und da splitzt sich ja auch mal eine Haltung durch, aber das ist ja sehr viel nüchterner. Während der Reschke-Fernsehen schon auch gespickt ist mit sehr vielen geschriebenen Gags. Und dann muss man sich ja überlegen, und das ist, ich bin ja kein Comedian, ich bin ja kein Stand-up-Comedian, da muss man sich echt total überlegen, wie man die spricht. Das ist ganz irre. Und immer wieder stehe ich da und sage, sage ich das jetzt so oder so? Also zum Beispiel hatten wir in der letzten Sendung, ging es um KI. Und da gibt es so einen Ton von Friedrich Merz, wie er sagt, ja, und wir Deutschen haben da einen Führungsanspruch in Europa. So, da kam, also dann, der stand nachher in meinem Text, den hatten wir zusammen erarbeitet, zwei Wörter, die irgendwie in Europa immer wieder für große Begeisterung sorgen, deutscher Führungsanspruch. Das kannst du, ja, ist ja auch satirisch zugespitzt. Das kannst du jetzt total nüchtern sprechen. Das kannst du jetzt total übertrieben sprechen. Da kannst du eine Pause dazwischen machen und immer ist es eine andere Wirkung. Und das auszuprobieren ist richtig schwierig. Und ich hatte jetzt, wir haben jetzt eine Sendung über nochmal die Energiepolitik der Union. Und da ist ja sehr viel, wie soll ich sagen, Gefühl von Seiten der Union dabei gewesen. Sehr viel, ist mit sehr viel Werf gegen dieses Heizungsgesetz vorgegangen worden. Und da fallen ja große Worte wie Gängelung und Freiheit, die zurückgegeben wird und reinregieren in den Heizungskeller und solche Sachen. Und sprichst du die jetzt nüchtern runter und dann hat das aber eher so einen sarkastischen Ton oder gehst du mit in dem Enthusiasmus und erzählst es jetzt ganz begeistert, dann kann es aber auch leicht übertrieben wirken. Und ich musste lernen bei Reschke Fernsehen, dass wenn du das aufnimmst, es eher übertrieben ist, so dass man da schon sitzt und sich denkt, das ist auch ein bisschen peinlich, wie ich mich hier gerade aufführe. Und in der Sendung, in diesem ganzen Opulenz, die da ist, ist es gut. So nachher, wenn du es dann anguckst und es dann geschnitten wird, denkst du, ah, Gott sei Dank habe ich es ein bisschen übertrieben gesprochen, weil sonst wäre es ja, ist zu low, ja. Das ist ja auch nur, das ist ja auch eine Sendung, die muss ja auch um 23.35 Uhr auch ein bisschen Glanz rüberbringen. Und da musst du eher mehr Gas geben, aber das musst du dich erst lernen.
Übst du deine Moderation für Panorama auch? Also sprichst du das auch laut durch, um einfach dann auch zu sehen, funktioniert das, ist es so geschrieben, schaut ja manches wirklich sehr gut aus, aber wenn man es dann spricht, ist es dann nochmal anders möglicherweise.
Also ich glaube, dass ich jetzt schon über diese 25 Jahre inzwischen so schreibe, wie ich spreche, was man manchmal auch, ihr habt ja auch E-Mails von mir gekriegt, was man manchmal auch an meinen E-Mails sieht, weil ich dann denke, okay, ist das irgendwie, ist eigentlich die Satzreihenfolge falsch rum, so wie man sie spricht, aber nicht, wie man sie schreiben würde. Ich schreibe das dann so, wie ich spreche. Aber trotzdem, hast du vollkommen recht, man muss die laut lesen. Man muss die laut vorlesen und und dann merkt man auch, ach, hier ist der eine Satz, ist jetzt doch zu viel, der las ich irgendwie gut, aber irgendwie klingt der jetzt blöd oder der Relativsatz, der da dranhängt, vermittelt sich irgendwie nicht und dann muss man das nochmal umschreiben. Man muss es laut sprechen, unbedingt. Das geht bis ins Studio, also ich bin doch, also ich hatte ja gestern Abend Panorama, da haben wir dann auch nochmal so ein Ding umformuliert. Und dann habe ich inzwischen manchmal den Ehrgeiz, auch ein bisschen bescheuert, dass ich, das mache ich auch bei Wissen vor acht, weil ich da die Texte so oft sprechen muss, aber bei Panorama mache ich es auch, und das ist sehr viel gefährlich, weil es ja eine Live-Sendung ist, dass ich manchmal mir so eine Challenge mache, während ich moderiere. Also das ist ja manchmal, ihr wisst ja, wenn man einen Satz spricht und man sagt vorne ein sich, dann musst du das Verb verändern. Oder du sagst es sich nicht, dann musst du das Verb auch wieder verändern. Und du machst das hat nach vorne, dann musst du auch so, dass ich quasi im Satz mal versuche, die Zeit zu verändern oder das Verb zu verändern. Und dann ist es ein bisschen... bisschen aufregend, ob ich hinten das schaffe, rauszukommen. Da merke ich immer so, manchmal tue ich das. Also gestern habe ich irgendwie nochmal einen Halbsatz eingefügt und dann dachte ich so, oh, wie ging das nochmal weiter? Habe ich jetzt gar nicht mehr genau im Kopf. Hoffentlich komme ich jetzt hin. Aber es hat Gott sei Dank geklappt.
Also du gehst mittlerweile mehr Risiko, höre ich daraus. Ja, ich gehe mehr
Risiko ein. Nicht immer. Je nachdem, wie ich drauf bin. Aber wenn ich gut drauf bin, mache ich das.
Lampenfieber.
Das Lampenfieber muss halt dann auch noch kicken. Also das ist ja wahrscheinlich nicht mehr so wie vor 25 Jahren, oder? Wie hat sich das denn entwickelt bei dir? Oder ist es immer noch eine richtig gute Anspannung, die du auch brauchst, um präsent zu sein?
Also das ist natürlich nicht mehr, ich habe ja beschrieben vorhin, wie das war bei diesen ersten Sendungen, wo man da sitzt mit so einem Kloß im Hals und so ein dünnes Stimmchen kriegt. Das ist natürlich nicht mehr so. Das ist schon mein Studio. Aber es ist interessant, weil ich schon bis heute, also nach 25 Jahren noch, und das ist bei Live-Sendungen anders als bei aufgezeichneten, deswegen ist Panorama da auch besonders. Wenn ich dann aus dem Studio rausgehe, merke ich, ich bin voller Energie, ja, ich bin voller, da ist dann doch, da wird dann eben doch Adrenalin ausgeschüttet. Ich bin sehr wach, ich bin, kann auch gar nicht, könnte jetzt auch gar nicht direkt schlafen gehen, ist eigentlich spät. Wir sitzen dann auch in der Redaktion immer noch zusammen und reden noch über die Sendung. Und wenn man zum Beispiel auch sehr interessant, dann trinkt man nachher manchmal ein Glas Wein und du, wenn ich da manchmal ein halbes Glas Wein trinke, merke ich das schon. Was jetzt ja, normalerweise würde man das ja schaffen, aber das liegt daran, dass dein Körper, glaube ich, anders, da andere chemische Prozesse ablaufen. Das heißt, du hast unmerklich schon alle Lampen an und man ist auch so ein bisschen, dann, wenn das dann abklingt, ein bisschen müde. So, weil stimmt, du einfach eine halbe Stunde, du stehst da und da, ja, ich sag ja, da sind alle Lampen an in dir und du weißt, okay, zack, das muss jetzt hier irgendwie sitzen. Da kannst du dir nicht jetzt gestrudeln. Das hat sich auch nicht verändert.
Wir sind ja, ich sag zum Clemens immer, wir sind ja hier auch ein Service-Podcast. Es hören ja draußen Leute zu, die ja in ihrem Leben draußen auch präsentieren müssen, vielleicht auch manche, die moderieren müssen. Und ich war jetzt erst wieder in Düsseldorf und hatte mehrere Tage Präsentationstraining bei einem großen Konzern. Und die Frage, die mir ja am häufigsten gestellt wird, ist, was kann ich machen gegen das Lampenfieber? Was hilft da wirklich? Gibt es da nicht noch so einen Geheimtipp? Und es gibt natürlich ganz viele Tipps, aber hast du irgendwas, wo du sagst, okay, wenn ich das mache, das hilft mir wirklich?
Hast du denn einen Geheimtipp für mich? Ich habe nämlich auch Lampenfieber, wenn ich also auf Bühnen stehe.
Ja, wir haben ja alle Lampenfieber und ich für mich habe die Erfahrung gemacht und auch wenn ich die weitergebe, ist, also Vorbereitung ist mal das A und O. Also ich muss das verstanden und durchdrungen haben, was ich denn da gleich präsentiere. Ich muss es laut üben und das finde ich gleichbedeutend, die Atmung und auch die Bewegung. Also Bewegung im Sinne von das Adrenalin abbauen, vorher eine, also nicht vorher, vor der Sendung, sondern in der Früh eine Runde länger laufen oder so progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, die man auch mal machen kann, wenn man eben auf der Toilette sich einsperrt. Also den Körper unterstützen, damit das gar nicht so kicken kann. Aber nicht, dass wir es komplett wegbekommen, sondern wir brauchen schon so diesen Nervenkitzel, den brauchen wir schon.
Also ich glaube auch, also ich habe das auch, ich habe das jetzt nicht im Studio, aber ich habe das schon auch, wenn ich jetzt auf Bühnen moderiere, ist ja nochmal was anderes, wenn du vor Publikum stehst, dann bist du schon aufgeregter. Eigentlich lustig, dass der Mensch dann so nervös ist, weil was soll am Ende passieren? Also man wird ja jetzt nicht direkt mit Eiern beworfen oder ausgebuht und so. Aber man will sich ja nicht blamieren, trotzdem ist man tatsächlich nervös und ich merke das auch, ich habe dann auch flatterigen Magen und solche Sachen. Im Gegensatz zu dir geht es mir ein bisschen anders. Ich habe festgestellt, also man muss sich mit dem Thema beschäftigt haben und das durchdrungen haben. Das finde ich auch. Sonst wird man fahrig und flatterig. Aber ich habe bei mir festgestellt, dass zu viel Vorbereitung, also wenn ich alle Moderationen, das ist ja auch oft, also das sind ja dann Veranstaltungen, wo man Leute begrüßen muss oder Menschen vorstellen muss oder eine Podiumsdiskussion führen muss. Und wenn ich das zu doll vorbereite und mich zu sehr daran gedacht habe, dann fange ich an, die ganze Zeit das, was ich mir aufgeschrieben habe, memorieren zu wollen. Also sprich, irgendwie ja aus dem Gedächtnis wiedergeben. Und das geht eigentlich in der Regel schief, weil ich das natürlich dann nicht mehr so hinkriege. Sondern ich habe festgestellt, man muss schon versuchen, das, was man weiß, weil das kann man ja im normalen Leben auch. Also wenn ich dir jetzt, wenn du mich jetzt fragst, was hattest du denn gestern in der Sendung, kann ich dir ja auch 5 Minuten Vortrag erzählen, was da passiert ist. Also du kannst theoretisch dieses Wissen wiedergeben, aber man darf sich, glaube ich, nicht zu sehr, also ich darf mich, das ist aber wahrscheinlich auch Typsache, ich darf mich nicht zu sehr vorbereiten. Was ich aber unbedingt machen muss, weil ich habe eine ganz schlimme Schwäche, sobald ich auf der Bühne stehe, vergesse ich alle Namen von den Menschen, die dort sind. Das heißt, ich habe inzwischen Moderationskarten, wo immer oben ganz dick der Name steht. Ich hatte mal, soll ich euch eine peinliche Geschichte erzählen von mir?
Natürlich, das ist ja ganz offen.
Das wusste ich, dass ihr euch darüber freut.
Das sind ja die Letzten, die sagen.
Ich glaube, das war der Deutsche Nachhaltigkeitstag oder sowas moderiert, den ganzen Tag mit einem Co-Moderator, den ganzen Tag. Also das waren 6 Stunden oder so, mit immer wieder angekündigt, unterschiedliche Redner und eine Podiumsdiskussion und so. Und am Ende, keine Ahnung, was mit meinem Gehirn passiert ist, so in der letzten Podiumsdiskussion stand ich neben dem und ich wusste nicht mehr, wie der heißt. Ich wusste es nicht mehr. Ich wusste gar nicht mehr. Ich wusste den Vornamen nicht mehr. Ich wusste den Nachnamen nicht mehr. Ich stand ja aber auf der Bühne. Ich konnte ja nun auch nicht mehr nachfragen, wie sollte ich das jetzt lösen. Und dann saßen wir in der Podiumsdiskussion, habe ich das also natürlich die ganze Zeit vermieden, den mit Namen anzusprechen. Und irgendwann ging es aber nicht anders. Und dann fiel mir ein Name ein, dann dachte ich, ach ja, und dann habe ich ihn mit diesem Namen die ganze Zeit, bis jemand aus dem Publikum rief, Entschuldigung, das ist der Name des vorherigen Redners. Und dann habe ich so versucht zu überspielen, ach so, ja, natürlich, ich bin schon ganz durcheinander, wissen Sie, ich stehe schon den ganzen Tag auf der Bühne, also irgendwie bla bla. Zack, weg war. Und das war so schrecklich, das tat mir aus, war mir so peinlich, dass ich seitdem, also wirklich mit angemarkert, mir auf die Finger, auf die Hände schreibe ich mir diese Namen, weil die sind weg. Warum auch immer. Also das ist irgendwie dann so das Austricksen meines Gehirns gegen mich.
Ich hatte auch schon mal sowas. Ich habe auch konsequent bei einer Veranstaltung, es war eine Jubiläumsveranstaltung für Hermann Köhl, ein Flugpionier, der 1928 den Atlantik mit dem Flugzeug überquerte von Ost nach West. So. Und da war eine Jubiläumsveranstaltung, ich glaube, es war in Ulm oder Neu-Ulm und so. Und ich habe konsequent an diesem Abend vor, weiß ich nicht, 300 Leuten immer den falschen Vornamen gesagt. Ich habe Hans Köhl, also es war immer der andere Name, bis ich dann auch irgendwann gemerkt habe. Und dann ist ja die Frage, wie gehst du damit um? Da habe ich mir gedacht, jetzt musst du dich hier irgendwie charmant rausretten. Aber ich weiß bis heute nicht, warum das so war. Also ich hatte ja auch Moderationskarten dabei. Und ich dachte mir, Katja, also einfach, mir war es auch peinlich, dann im Nachhinein eine Rechnung zu schicken.
Ich hab Heribert Bruchhagen mal einen Abend konsequent Herbert Bruchhagen genannt. Der alte Trainer vom Frankfurt.
Mhm. Aber das geht noch.
Das geht noch, okay, gut.
Finde ich. Ja. Also okay, Katja, bei dir stand ja vielleicht sogar im Hintergrund der Name die ganze Zeit. Kann das sein? Also das ist, denke ich mir, so jetzt gerade.
Eingeblendet.
So eine große Showbühne war das jetzt da nicht in Ulm.
Ach so, okay. Das ist ja dann der Super-GAU. Du stehst die ganze Zeit davor und im Hintergrund steht Hermann Köhl.
Ja, aber es war mir insofern peinlich, weil die Familie von Hermann Köhl da war. Also da brauchen wir nicht drum rumreden. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Aber
wahrscheinlich muss man einfach ehrlich sein am Ende und sagen, ich habe es gerade gemerkt, ich habe ihn den ganzen Tag Hans genannt. Keine Ahnung warum. Für mich wird er immer Hans bleiben. Oder weiß ich nicht, vielleicht muss man es charmant überspielen, aber es ist schwer.
Aber der beste Vornamen-Fail, den ich hatte, war ganz zu Beginn meiner, und vielleicht gefällt es dir, Anja, ganz zu Beginn meiner journalistischen Tätigkeit beim Regionalfernsehen in Freising. Und dann hieß es, es kommt ins Stadttheater, kommt Alfons Haider, der österreichische Schauspieler, offen homosexuell lebend, lange den Wiener Opernball moderiert. So, und dann haben wir in der Redaktion so Witze gemacht, ja, die Katja interviewt ja heute den Haider. Und es war ja zu der Zeit, als es auch in Österreich bei der FPÖ einen Haider gab.
Lars Haider.
Jörg Haider.
Ah, oh Gott.
Das sind wir schon wieder.
Siehst du?
So, und dann stehe ich da in diesem Stadttheater.
Lars Haider ist der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, glaube ich. Gott, also jetzt geht alles durcheinander.
So, und ich stehe also mit Alfons Haider da, wirklich eine Diva vor dem Herrn. Und ich beginne dieses Interview und sage zu ihm, Jörg Haider, wie gefällt es Ihnen in der Domstadt? Oh. Und er antwortet, Jörg Haider ist der Mann, der gerade unser Land zerstört. Haben Sie sich nicht vorbereitet? Und ich dachte mir so,
nein, oh Gott, wie schrecklich, du Arme. Das ist sehr schlimm.
Das war sehr schlimm.
Ja.
Aber wie wir sehen, ich habe es überlebt und ich habe auch daraus gelernt.
Aber ich glaube, diese Namensgeschichten, die sind echt super fies. Also ich kenne das auch. Ich habe Sendungen vorproduziert. Das habe ich auch geschafft. Eine vorproduzierte Sendung. Also nicht, was live geht, sondern vorproduziert. Eine Sendung zu Ehren von einem bestimmten Pianisten, den habe ich konsequent die ganze Zeit falsch genannt. Und das ist dann schon, also wo man sich denkt, so, ich habe den wahrscheinlich einmal so, hat mein Gehirn den Namen gelesen und hat gesagt so, ja, okay, der heißt so und dann machen wir es jetzt so. Und das ging dann auch so über den Sender und da kam auch ein paar Schreiben. Aber so ist es halt. Also das war auch mein Gehirn irgendwie.
Ich habe gelesen, das liegt daran, dass Namen für unser Gehirn überhaupt keine wichtige Information sind. Also wenn sich Menschen dir vorstellen, passieren ja in deinem Gehirn ganz viele Dinge. Also das ist jetzt ja was anderes, als wenn du eine Moderation machst. Klar. Weil das kennt man ja auch. Leute stellen sich vor, man hat den Namen in der Sekunde, wo sie ihn gesagt haben, bereits wieder vergessen. Weil dein Gehirn damit beschäftigt ist, zu prüfen, ist das Freund oder Feind? Ist der mir sympathisch oder nicht? Keine Ahnung, wie sieht der aus? Tausend andere Sinne sind gerade angeregt und das Thema und der Name ist gar nicht wichtig. Deswegen sollte man eigentlich, wenn man sich vorstellt, nach 5 Minuten, wenn man sich unterhalten hat, nochmal sagen, übrigens, ich bin so und so und so, weil dann ist der Name erst relevant. wenn man sagt, ah ja, den finde ich interessant oder sympathisch, dann würdest du dir den auch merken. Ansonsten ist es ja wurscht.
Du hast vorhin erzählt, das fand ich ganz spannend, also auch diese Situation sozusagen, wenn du live vor Leuten bist, ist die Aufregung dann schon nochmal größer, als wenn du vor ganz vielen Leuten ja eigentlich stehst, wie im Studio, aber da bist du einfach mehr, ruhst mehr in dir. Jetzt triffst du natürlich schon auch ab und zu mal Leute und du spitzt natürlich auch die Leute mit deinen Themen, deinen Moderationen ein bisschen an. Wie viele Leute sprechen dich konkret an? Also so richtig so, Frau Reschke, da haben Sie wieder so, also so, gibt's sowas, so Konfrontationen oder trauen die sich nicht?
Also interessanterweise, man kriegt das ja sehr viel digital und per Mail und über Post und solche Sachen, aber dass ich jetzt persönlich schon mal angegangen worden bin, interessanterweise nicht. Also es kommen Leute und sagen, Mensch, ich finde Ihre Sendung toll und du merkst schon, also rein statistisch muss es ja so sein, dass wenn ich irgendwo bin, jetzt nicht immer nur zufälligerweise auf meine Fans treffe, sondern ich muss ja auch auf die Menschen treffen, die mich blöd finden. Die kommen aber nicht und trauen sich dann, mich anzusprechen oder mir das direkt zu sagen. Also, was ich früher sehr viel hatte, aus dem Leben einer jungen Frau, dass mich Herren angesprochen haben und gesagt haben, ich würde ja Panorama moderieren und ich würde ja immer so streng gucken und ich sollte doch mal bitte lächeln. Bitte lächeln Sie doch mal mehr. Das habe ich ganz, ganz, ganz viel gehabt. Auch also wirklich nicht nur hier im Haus, sondern auch auf der Straße irgendwelche Menschen, Herren, die mir freundlich, paternalistisch erklärt haben, wie man moderiert und dass man da lächeln soll. Wenn ich dann gesagt habe, ja, aber ich finde jetzt die Themen gar nicht so funny, die wir da berichten, dass ich jetzt so ein Lächeln auf den, ja, aber, also ich meine, ich glaube nicht, dass irgendjemand mal Klaus Bettnarz gesagt hat, er solle lächeln, während er moderiert oder Peter Merseburger, aber gut, mir schon. So, das hatte ich viel, also so wohlgemeinte Ratschläge von älteren Herrschaften.
Mhm.
Aber nicht jetzt im Direkten angegriffen. Also schon auf, wenn du jetzt beispielsweise bei einer Podiumsdiskussion bist und du öffnest die Fragen fürs Publikum, dann kommen schon kritische Fragen. Dann wirst du auch mal beschimpft oder sowas. Aber dass ich jetzt auf der Straße, weiß ich nicht, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, dass jetzt jemand kommt und sagt, was machen Sie da, das ist mir noch nicht passiert.
Also den Schneid haben die Leute da nicht, weil ich könnte mir vorstellen, das, was du so online kriegst, ist wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse teilweise, oder?
Das ist auch interessant. Also das hat ja auch so Konjunkturen. Und ich müsste das eigentlich mal so die anderen fragen. Das hatte seinen absoluten Peak in den 2015, 2016, 2017, also in diesen Flüchtlingsjahren, dann nochmal um Corona, also es kommt immer um Themen an, dann in den Corona-Jahren, klar jetzt dann nochmal in den Debatten, immer wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, auch die Debatte da letzten Sommer, um das Format klar, da gab es natürlich auch, da kriegt man auch viele solche Briefe, aber dann ist zwischendrin auch völlige Ruhe. Und diese brutalen Mail- und Shitstorm-Wellen waren am schlimmsten tatsächlich damals 2015, 2016. Da war das echt am krassesten. Also wo da kam ja hier ordnerweise Mails an. Damals, als ich diesen Kommentar gesprochen habe und als überhaupt diese ganze, das war ja so aufgeladen alles. Und da war es auch, das zog sich dann schon so bis in die 20er rein. Aber es ist eigentlich, habe ich das Gefühl, heute eher ruhig. Ich habe aber mir auch abgewöhnt, muss ich gestehen, mir diese ganzen Social-Kommentare durchzulesen. Und dazu kommt noch was. Es gibt ja auch, also damals gab es ja gar in dem Sinne gar keinen Social-Kanal. Es gab vielleicht schon Twitter, aber noch nicht so krass, sondern es war eigentlich eher E-Mails. Und heute verbreitet sich das ja auch so viele Kanäle. Also ob du jetzt bei Facebook guckst, ist was anderes, als ob du bei Insta guckst, als ob du bei X. Also da gucke ich sowieso überhaupt gar nicht rein, weil X ist einfach nur ein vermüllter Picknickplatz mit nur bösartigen, fiesmeinenden Menschen, wo ich immer denke, Gott, das ist wirklich also freudlos hausen da, aber wenn ihr Lust habt, miteinander euch gegenseitig da mit Schaum vor Mund mit Dreck zu bewerfen, viel Spaß, ich habe dazu keinen Bock. Insta ist viel freundlicher, YouTube ist teilweise viel härter, so man es hat sich ein bisschen, ich hatte das Gefühl, das war damals, 2015, wie so eine Flutwelle, wie so ein Tsunami, der über manche Menschen, die da in der Mitte standen, so hereinbrach und die so komplett mit sich gerissen hat. Und heute ist es eher wie so eine breite, dahinschwellender Strom, der alle möglichen Menschen immer mal wieder trifft, mal hier, mal da. So, das hat nicht mehr so diese Wucht auf Einzelne. Also, gibt es bestimmt auch, immer mal wieder. Also, ich nehme mal an, dass, weiß ich nicht, Herr Habeck oder Frau Baerbock andere Sachen sagen werden, aber, oder Ricarda Lang oder so Leute sind, glaube ich, schon sehr stark im Fokus gewesen. Wir haben vorhin über Energiepolitik geredet, so beim Heizungsgesetz möchte ich nicht wissen, was bei denen so los war, aber jetzt bei mir kann ich sagen, dass das eher abgenommen hat.
Du hast ja jetzt den Kommentar angesprochen, also um das noch einzuordnen für die, die jetzt vielleicht nicht wissen, was damit gemeint ist. 2015 mitten in der Flüchtlingswelle hast du in den Tagesthemen einen Kommentar gesprochen und hast da klar Stellung bezogen eben gegen rassistische Hetze gegen Flüchtlinge im Netz und hast da eben zu einem Aufstand der Anständigen aufgerufen. Und dieser Kommentar, hast du ja gesagt, der hat auch viele Anfeindungen ausgelöst, gab aber auch viele Menschen, glaube ich, die gesagt haben, genau das braucht's. Gut, dass endlich auch da jemand mal Stellung bezieht. Was hat dich denn da stärker geprägt? Also war es der Zuspruch, war es die Ablehnung? Wie siehst du das so im Nachhinein?
Also für mich persönlich, ich glaube aber auch sogar, für uns in Deutschland war dieses Jahr 2015, 2016 ein absoluter Zäsur und ein absoluter Wendepunkt. Also für mich war das Ende meines vielleicht bis dahin naiven Glaubens, dass diese Demokratie und der Gedanke des Nie wieder und der Gedanke, dass die Artikel des Grundgesetzes im Sinne von wir bemühen uns um Toleranz gelten, safe ist und sozusagen gesichert ist. Das habe ich komischerweise, also wie gesagt, rückblickend muss ich, obwohl ich ja nur ein Panorama moderiert habe und wir ja auch da schon über Neonazis und so berichtet haben, aber das waren für mich immer Gruppierungen, die es halt auch gibt. Darum muss man sich kümmern und über die muss man berichten, aber die waren irgendwie nicht breit gesellschaftsrelevant. Und für mich war dieses Jahr 2015 und dieser Kommentar, weil sich das auch so wirklich hälftig aufspaltete. Die einen, die sagten danke, danke, danke und toll, dass sie das sagen, was aber auch bedeutet, sie brauchten jemanden wie mich, der ihnen das sagt, wo ich dachte, ja, aber hör, das ist doch eigentlich normal. Also das ist ja im Prinzip, was ich hier gerade sage, ist doch eigentlich ja gerade so banal. Und die anderen, die sich daran so aufgerieben aufgeregt haben und diese, ja, wie soll ich sagen, das fing an, dass da dieser Vertrag, von dem ich dachte, er gilt in Deutschland, so ein bisschen aufgekündigt wurde. Und das, würde ich sagen, auch über die letzten 10 Jahre sagen, ist auch immer krasser geworden. Es gibt natürlich diese andere Hälfte noch. Es gibt die Menschen, die sagen, nein, und das ist uns wichtig und wir möchten diesen Zusammenhalt in diesem Land und uns ist die Demokratie wichtig und uns ist es auch wichtig, Menschen nicht rassistisch zu beleidigen. Deswegen kann man trotzdem sagen, okay, wir möchten nicht so viele Geflüchtete hier haben, aber du musst sie ja deswegen nicht per se rassistisch fertig machen. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der ich vorher durchs Land gegangen bin, hat sich damit aufgelöst. Und der zweite Wendepunkt war wahrscheinlich auch dieses Silvester. 2015, 2016, das war ja im Prinzip, man kann das ja zusammenziehen, das war so, deswegen meine ich 2015, 2016 war das, da hat sich schon viel verändert und das merken wir bis heute. Von daher, um deine Frage zu beantworten, was hat mich mehr geprägt, das kann ich gar nicht sagen, weil mich genau die Spaltung geprägt hat. Also dieses, ich dachte selbstverständlich, ja so denken alle im Großen und ich habe festgestellt, nein. Und das ist nicht selbstverständlich. Das, was wir haben, ist nicht selbstverständlich. Also theoretisch wusste ich das, aber ich habe es dann plötzlich praktisch erlebt.
Jetzt seitdem, also wenn man Anja Reschke googelt, wenn man liest, wenn man auch über dich in den Kommentarspalten liest, dann ist ja ganz häufig auch so zu lesen, naja, das ist so dieser linksgrüne, versiffte Journalismus. Wie gehst du mit so einem Etikett um? Also dieses linksgrün versiffte. So, also Reschke ist ja, das kommt ja dann, ist ja, wird ja in einem Satz dann genannt, wenn linksgrün versiffter Journalismus, so wie Anja Reschke den macht.
Ja, also ich habe mich auch sehr lange an dem Wort Haltungsjournalistin, ärgert mich auch immer noch, ich hasse dieses Wort, aufgeregt. Auch da, auch bei sowas geht man durch so einen Prozess. Ich habe sehr lange versucht, mich dagegen zu wehren und zu beweisen, dass ich das nicht bin. Habe aber inzwischen festgestellt, dass das keinen Sinn macht, weil es den Menschen, die das sagen, überhaupt nicht darum geht, wie ich bin. Es ist auch überhaupt nicht, ich bin gar nicht wichtig. Also ich, wäre ich wirklich Anja Reschke, wie ich denke, interessiert da draußen gar niemanden, sondern ich bin eine Produktionsfläche, ist vollkommen klar. Und interessanterweise ist ja auch gerade für den, also gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder für das Sinnbild dieser woken linken Bubble oder wie auch immer, werden ja auch immer, und zwar seit 10 Jahren, die gleichen Personen. Ich fand es interessant, als wir letzten Sommer ja nochmal diese große Aufregung hatten, es sind immer Dunja Hayali, immer Georg Restle, immer Jan Böhmermann, immer Anja Reschke, es sind immer die gleichen Personen, wo ich denke, mein Gott, da sind ja sehr viele neue Leute nachgekommen. Interessant, dass wir immer noch dafür dastehen. Aber wie gesagt, das hat gar nicht so wahnsinnig viel mit mir zu tun, sondern du brauchst solche Figuren und ich habe das jetzt akzeptiert. Das ist eben so. Ich bin eben für bestimmte Leute diese Projektionsfläche, sowohl für die einen auch wie für die anderen. Und man kann ja auch sagen, man kann da auch was draus machen. Das schränkt mich ein, das darf man nicht vergessen, weil wenn man so ein Label verpasst kriegt, bedeutet es ja auch, dass das macht ja nicht nur was mit den Leuten, die dieses Label verpassen, sondern das ändert ja auch dein Umfeld. Also deswegen denken ja auch plötzlich Menschen im NDR, ja, aha, die linke Reschke, wo ich immer denke, Leute, von was redet ihr denn eigentlich? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal die Vergesellschaftung von Eigentum gefordert hätte. Ich bin aus einem klassischen gutbürgerlichen Haushalt, ich bin verheiratet, ich bin in der Kirche, was ist denn an mir linksgrün versifft? Ja, was wollt ihr denn eigentlich, nur weil ich darüber nachdenke, wie die Zukunft aussehen kann und ob ich, und wenn ich sage, ich finde Klimaschutz aber irgendwie wichtig und so, naja. Aber es macht gar keinen Sinn, sich dagegen aufzulehnen, weil es ist ja auch, und das ist aber neu, es kann ja auch ein gutes Label sein. Also das Wort versifft ist natürlich nicht gut, ja, aber es kann ja auch gut sein, weil wir müssen ja irgendwie auch gucken, dass wir in diesem ganzen Getöse, was wir da gerade insgesamt haben, was auch in Ordnung ist. Ich finde es in Ordnung, dass wir verschiedene Stimmen haben, aber du musst eben auch verschiedene Stimmen haben. Und es gibt ja jetzt schon, meinem Gefühl nach, auch wenn es immer andersrum behauptet wird, den Versuch einer starken Dominanz der konservativen Stimmen. So, die kommt immer mit dem Begründung daher, ja, es gäbe ja die linksgrüne Meinungsbubble und die würde alles bestimmen und weil es die gibt, muss es jetzt auch endlich konservative Stimmen geben. Ich kann das nicht erkennen, weil wenn ich nochmal zurückgehe ans Jahr 2015/16 und gucke, wie wir uns seitdem entwickelt haben, kann ich jetzt nicht eine große Progressivität erkennen, sondern ich kann eher ein bewahrendes und, also wenn ich jetzt gucke, wie wir meinetwegen Asylrecht eingeschränkt haben oder wie wir meinetwegen auch die Rechte von Flüchtlingen hier, wenn wir nur mal diesen Bereich nehmen, wüsste ich jetzt nicht, dass wir uns da wahnsinnig nach links entwickelt hätten. Von daher glaube ich, ist es wichtig, dass es beide Stimmen und gibt. Und dann, wenn die Leute mir das zuschreiben, dann ist es eben so. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kann es eh nicht ändern. So ist mein Gefühl.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute, also wenn ich jetzt mit Konservativeren, sage ich jetzt mal so allgemein spreche, die vermissen sozusagen starke Persönlichkeiten, die ihre Haltung on air auch präsentieren oder repräsentieren, so muss man sagen. Müssten wir uns da irgendwie... Das ist ja unheimlich schwierig. Wie macht man das? Ne? Weil du wirst ja nicht nach deiner Haltung eingestellt, sondern du wirst zu einer Sendung als Moderatorin eingestellt, weil du eine gute Journalistin, eine gute Moderatorin bist. Und es fragt ja niemand deine politische Haltung ab. Also das wird ja dann irgendwann schon schwierig.
ich halte das auch für, das halte ich eben für eine Mehr und das halte ich für eine Unterstellung. Ich halte das für den Grundfehler und ich glaube, wenn man den annimmt und sagt, jawohl, genau so ist es, wir brauchen jetzt auch konservative Stimmen, bedeutet es ja gleich, klingt, aha, wir haben zu viele andere anscheinend, zu viele progressive Stimmen. Und dann ist ja immer die Frage, was bedeutet denn konservativ? Also ich finde, um jetzt mal im Bereich Journalismus zu bleiben, ich rede jetzt nicht von Parteien, unser Job ist ja, diese Gesellschaft, die ganzen Entwicklungen wahrzunehmen, zu beobachten, zu hinterfragen, zu analysieren, zu recherchieren, Fakten gegeneinander abzuwägen und so weiter und so weiter. Und eine bestimmte Schneise in großen Themen durchzuschlagen und sagen, jetzt heute berichte ich aus dem großen Feld der, weiß ich nicht, meinetwegen nehmen wir den Irankrieg, das. So, man kann ja nicht immer alles berichten. Jetzt daraus immer Haltung zu machen, halte ich für einen Fehler. Und wenn du jetzt berichtest, meinetwegen, also dann wird immer konservative Haltung, also bleiben wir mal beim Heizungsgesetz, dann heißt die konservative Heizung ist da, die konservative Heizung ist die Ölheizung. Die konservative Haltung ist die, ist Öl und Gas jetzt zu behalten und es wäre ein Verbot gewesen, dass man die nicht mehr haben darf. Okay, jetzt kann man sich als Journalist, das ist mir jetzt persönlich vollkommen egal, mit was die Leute in ihren Keller bauen, man muss sich ja nur damit beschäftigen, was sind die Kriterien, die wir haben wollen. Und die, wenn wir sagen, wir wollen aber neutral bis 2035 sein, dann müssen wir anders arbeiten. So, das ist einfach Physik. Das hat nichts mit links-grüner Haltung zu tun, sondern so ist es eben. Wenn wir sagen, wir wollen diese Klimaziele nicht, dann kann man auch Öl einhauen. Dann kannst du sagen, okay, das muss bezahlbar sein. Dann kannst du dich jetzt fragen, aha, was ist denn jetzt gerade bezahlbar und was rechnet denn sich auf lange Sicht? Jetzt siehst du gerade, kommt das Öl nicht rüber und das Gas, die Gaspreise steigen auch. Das ist doch mein Job als Journalist und nicht zu sagen, ich persönlich bevorzuge, weiß ich nicht, die Wärmepumpe oder die Ölheizung, das ist völlig irrelevant, sondern ich muss mir doch die Fakten angucken. Und aber es gibt eben keinen, wie soll ich sagen, keinen neutralen Blick auf Fakten. Wie soll das gehen? Weil der eine sagt eben so und der andere sagt so, man kann ja nur Wahrscheinlichkeiten oder nur Prognosen aneinander hängen. Und also so wie du das berühmte Glas, ja, was mit zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Was ist das jetzt? Ist das halb voll oder halb leer? Was? Das ist ja, es ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Das ist der Fakt. Aber wie beschreiben wir das? Trotzdem halte ich diese ganze Aufregung, diesen Kulturkampf und diese Diskussion darüber im Prinzip für eine Scheindebatte. Ich glaube auch, dass die Menschen am Ende nicht so wahnsinnig ihnen nicht so wahnsinnig wichtig ist, ob jetzt gegendert wird oder nicht, weil das ist für ihr Leben gerade gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist jetzt, haben sie bezahlbaren Wohnraum, wie ist es mit der Rente, kann ich mir meine Lebensmittel noch leisten, kann ich meine Kinder in die Kita bringen und so weiter, habe ich einen Platz für meine Mutter im Pflegeheim, blabliblub, so das sind die entscheidenden Themen und nicht, ob wir jetzt gendern oder nicht, das sind immer so Scheindebatten, die wir da führen und über die regt sich, glaube ich, immer nur so eine Politik-Medienblase auf und dann kommt diese Linksgrün und Konservativdiskussion dazu, die ist aber irrelevant. Das ist wie Ablenkungsmanöver.
Hm. Haben wir eigentlich.
Ob jetzt die Wurst, Veggie-Wurst heißt, die Veggie-Wurst jetzt Wurst heißen darf. Ich meine, sorry, wen interessiert denn das? Also wirklich, das verstehe ich nicht. Für wen ist denn das jetzt wichtig?
Markus Söder vielleicht, ich weiß es nicht.
Nee, das ist auch Markus Söder, glaube ich, nicht wichtig, sondern das ist eine Debatte, die da angezettelt wird, damit ist man auch beschäftigt. Aber das ist doch unwichtig. Das sind doch nicht die großen Fragen, die wir gerade in diesem Land haben. Das ist doch wirklich, also, ja, da heißt es halt nicht Wurst, auch Wurscht, quasi.
Da hat man jetzt mal was Süddeutsches von dir rausgehört, ja, die Wurzeln. Ja. Aber Anja, was machen wir denn mit den Leuten? Du hast jetzt gesagt, klar, also würde ich auch unterschreiben, die Fakten sind wichtig, ja klar, aber ich habe ja das Gefühl, dass die Leute oder einige Leute das gar nicht mehr, also die nehmen das gar nicht mehr auf sozusagen. Die sind so in ihren Haltungen, also da kannst du 30 Mal Fakten hinlegen, da kommt nichts mehr. Also die nehmen das nicht mehr an. Was machen wir mit denen? Wie kriegen wir die wieder?
Naja, die Fakten, mit den Fakten muss man immer insofern aufpassen, weil die Fakten sind nie das Problem. Die Frage ist die Bewertung der Fakten. Es geht ja immer, wir legen ja keine Fakten dahin, sondern man muss ja immer Fakten bewerten. Finde ich jetzt, weiß ich nicht, 200.000 Flüchtlinge, die im pro Jahr kommen, zu viel oder zu wenig? Das ist ja die Bewertung. Finde ich das, können wir das stemmen oder nicht? 200.000 ist der Fakt, aber wie bewerte ich den? Und ich glaube, bei den Menschen, die sich dem, also das muss man in Abstufungen, es gibt, glaube ich, schon einen Teil der Menschen, die sich komplett in ihre eigene News-Bubble zurückgezogen haben und nur noch diese Nachrichten konsumieren und auch noch nur noch die für wahr halten. Und ich glaube nicht, dass du die da rausholen kannst. Da kannst du dich noch so sehr bemühen. Weil das ja auch, das darf man ja einfach auch gar nicht vergessen, ich will es nicht entschuldigen, ich versuche das immer nur zu erklären. Natürlich ist es in einer Welt, die so schwierig ist wie gerade, ja, wo du nicht weißt, keine Ahnung, was ist denn mit dem Klimawandel? Wie soll ich den denn als einzelne Person lösen? Wie soll ich denn dieses Problem, das weiß ich nicht, die Autofirmen jetzt den Bach runtergehen? Was soll ich denn da als Einzelindividuum machen? Es ist natürlich viel bequemer zu sagen, da gibt es irgendwelche Eliten, irgendwelche Figuren, die daran schuld sind und auf die kann ich wütend sein, als sich mit diesem großen, komplexen Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, dass viele Leute auch diese Wut brauchen für ihren Tag, für ihr Verständnis, um da durchzukommen. Das finde ich nicht richtig und das kann ich aber nicht ändern. So, man muss sich, glaube ich, schon bemühen, das Gefühl, aber das ist halt auch ein Problem, man muss sich schon bemühen, das Gefühl der Leute mitzunehmen, aber du wirst trotzdem, also, warte mal, jetzt habe ich ein Beispiel für euch, lass mich nachdenken, wir hatten gerade eins, genau, wir hatten gestern einen Beitrag bei Panorama, da ging es über die Übergriffe auf Bahnpersonal, ne, Schaffner und Zugkontrolleure, da liest man ja momentan dauernd und ständig und so, also hat man den Eindruck, es ist viel mehr geworden und die Gesellschaft ist verroht. Das wäre auch mein Eindruck. Jetzt kannst du dann sagen, okay, ich gucke mir jetzt die Zahlen an, dann stellst du fest, naja, also in schwerer Gewalt hat es eigentlich gar nicht zugenommen in den letzten Jahren. Die ist ziemlich gleichbleibend. Zugenommen hat es in leichterer Verletzung oder leichterer Gewalt. Das ist wahrscheinlich auch anschreien und mal so schubsen und sowas, aber jetzt nicht gleich Tritte. Das hat zugenommen. Hat es jetzt zugenommen, weil mehr angezeigt wird, kann ja sein, weil mehr Leute Bus und Bahn fahren, kann ja auch sein. Und dann ist ja auch die Frage, wer sind die Täter? Also wer macht sowas? Und dann stellst du fest, na gut, das hat natürlich schon was damit zu tun. Dann gibt's ja die Statistik, die wir da gestern hatten. Dann ist irgendwie an 1 Polen, an 2 Syrer, an 3 Türken, an 4, weiß ich nicht mehr. Ja, dann kannst du ja sagen, aha, siehst du ja genau, die Ausländer. Die Ausländer sind hier so, die bringen hier die verrohte Gesellschaft, das wird alles nichts. Das stimmt auch im Gefühl und es stimmt aber auch nicht. Und die Frage ist, können wir das schaffen, weil es stimmt insofern nicht, als natürlich die Polen zum Beispiel an 1 sind, weil es einfach 2 Millionen Polen gibt in Deutschland und nur 1 Million Syrer. Also ist rein statistisch logisch, dass mehr Polen dabei sind als Syrer. Und im Verhältnis hat es auch was damit zu tun, welche Menschen sind denn im Bus und fahren schwarz? Es sind natürlich eher Menschen, die wahrscheinlich kein Geld haben oder keine Perspektive haben und so. Es sind natürlich auch Menschen, die vielleicht, weiß ich nicht, mehr Gewalterfahrung oder erfahren haben, dass es Sinn macht, bei Personal mit einer Uniform denen nicht zu glauben, sondern lieber mal dagegen zu gehen, was auch immer. Was aber jetzt nicht per se heißt, dass der Syrer gewalttätiger ist als der Deutsche. Aber wie vermittelst du das, ohne in den Geruch zu kommen, zu sagen, ah, du willst wieder nur irgendwas entschuldigen? Das ist eigentlich das, was ich meine, das ist Journalismus. Du musst dich mit den Fakten auseinandersetzen und versuchen, die zu erklären. Ob ich die Leute damit erreiche, ja, und ob ich jetzt den Menschen, der sagt, ja genau, es ist ja ganz schrecklich geworden, seitdem die ganzen Syrer und Türken und Afghanen hier sind und deswegen ist die Welt nicht mehr sicher, weiß ich nicht, aber ich muss doch es zumindest versuchen. So, mehr kann ich ja nicht anbieten. Ich kann ja nicht die Welt retten, ich kann auch nicht diese Gesellschaft retten, aber mein Job als Journalist ist doch zu sagen, okay, ich gucke mir diese Fakten an, ich nach bestem Gewissen und Gewissen versuche ich, alle möglichen Seiten zu überprüfen und zu checken und präsentiere euch diesen Bericht. So. Dass wir natürlich momentan mit Kräften zu tun haben, gegen die wir auch alleine als Journalisten oder als öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder auch als Politiker wahrscheinlich gar nicht mehr ankommen, weil wir mit einer Flut von Desinformationen geflutet werden, mit einem amerikanischen Präsidenten, der bei dem die Wahrheit nicht zählt. Das finde ich wahnsinnig schwierig. Was passiert denn mit diesem ganzen KI? Was machen wir denn damit, wenn ich überhaupt nicht mehr weiß? Man merkt es ja auch bei diesem Iran-Krieg, ich weiß bei keinem einzigen Bild, ob es stimmt oder nicht. Ist es jetzt ein frischer Angriff? Ist es von irgendwoher? Hat das KI erzeugt? Das das weiß ich, kann ich überhaupt noch nicht abschätzen, was das mit uns allen macht.
Und vor allem, sorry Katja, es jetzt weitergedacht, ich kann ja sein, dass ich mittlerweile eine Anja Reschke sehe, die mir irgendwas erzählt, das du aber nie gesagt
genau.
hast. Und auch nie, also ja. auch nie von dir so gefilmt wurde.
Ja.
Das
ja,
finde ich schon.
Es gibt ja auch, gibt ja jetzt immer diese komischen, auch ich bin, wie fast alle Prominenten oder alle Münchenmenschen, mehrfach haben mir Zuschauer geschrieben, dass ich also in irgendeinem Interview irgendein Finanzprodukt bewerben würde
genau.
und so weiter
ja.
und so weiter. Puh, keine Ahnung. Habe ich natürlich nie getan. Auch das habe ich nicht mehr, ist nicht mehr in meiner Macht. Das ist schrecklich, weil unsere ganze Glaubwürdigkeit natürlich damit untergraben wird. Aber ja von allem. Mhm. Von allem und allen. Und da bin ich so ein bisschen ratlos gerade noch, was das mit uns macht als Gesellschaft, was damit passiert. Weil es gibt ein großes Bedürfnis im Menschen, die Wahrheit zu wissen oder nach Wahrhaftigkeit. Weil das hat auch was mit Gerechtigkeit und mit Sortierung und mit Orientierung in der Welt zu tun. Und wenn ich immer nicht mehr weiß, stimmt es jetzt oder nicht, bin ich orientierungslos und verunsichert und damit werde ich mich komisch verhalten.
Das versendet sich.
Du hast es jetzt schon angesprochen, die KI, wir haben über Glaubwürdigkeit gesprochen und so eine Frage, die ich mir stelle, auch aufgrund gewisser Vorkommnisse in den letzten Wochen, was braucht öffentlich-rechtlicher Journalismus, damit er auch glaubwürdig bleibt, eben gerade in Zeiten von KI, gerade in Zeiten von den schier unendlichen Möglichkeiten, eben Bilder zu zeigen, die so nie stattgefunden haben und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk bzw. das ZDF vor kurzem ja ein großes Glaubwürdigkeitsproblem gehabt. Und das ärgert mich dann als Journalistin auch so sehr, wo ich mir gedacht habe, ja klar, wir können sagen, das ist ein handwerklicher Fehler, der darf so nicht passieren. Aber er ist natürlich auch Wasser auf die Mühlen derer, die ja eh schon Zweifel haben. Und ich habe das auch in meiner eigenen Familie, wo Leute vom Sofa aufstehen, wenn ich Nachrichten gucke, weil sie sagen, es stimmt eh nicht, was da kommt. Also jetzt auch so, also wie hast du das empfunden? Was ist in dir da vorgegangen, wenn du sagst, mal Leute, das gibt's doch nicht. Was habt ihr da für Bilder gezeigt? Seid ihr wahnsinnig?
Ich finde, also ohne, dass ich jetzt tiefer in den Prozessen des ZDF drin bin, so, also jetzt nur mal so von außen als Beobachterin, also ich habe in meinem Leben gelernt, dass so wie es verkauft und diskutiert wird, war es meistens nicht. Also es ist meistens nicht so klar gewesen, dass irgendjemand so deppert war, dass er das so gemacht hat und dann das passiert. Also kann mal sein, aber eigentlich selten. Zweitens, es ging ja, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gar nicht so sehr darum, dass das falsch ist, was sie berichtet hat, sondern nur, dass eben das nachgefilmt war mit oder dargestellt mit KI. Das heißt, da kommen wir in einen Bereich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung oder wenn ich es jetzt richtig mitgekriegt habe, wo wir etwas, was stattfindet, also Eis agiert ja so, so nicht gefilmt werden kann, sondern von einer KI nacherzeugt wurde. Ob jetzt das wirklich eine Mutter mit zwei Kindern, das weiß ich jetzt nicht genau. Da kommen wir, finde ich, in ganz schön schwierige Bereiche, weil die Frage da ja gar nicht mehr nur nach Wahrheit und Nicht-Wahrheit ist, sondern, also ich finde das alles schlimm, ja, ich frage mich, oh Gott, wie konnte sie das denn machen, weil das ist doch klar, dass du in Teufelsküche kommst. Nur man darf auch eins nicht vergessen, auch auf uns Journalisten prasselt ja auch ununterbrochen diese Geschichte mit dem, du musst technisch am Puls der Zeit bleiben und KI ist jetzt der neue heiße Scheiß und wir müssen irgendwie gucken, dass wir, was gibt es nicht für alles für Möglichkeiten und was werden eure Jobs, wird es bald nicht mehr geben und guck mal, was die KI jetzt schon für tolle Grafiken kann und guck mal, wie du tolle Sachen mit KI machen kannst. Also wir haben ja auch überall, ich weiß nicht, wie das in den anderen, aber zumindest im NDR, haben wir sehr, sehr viele permanente Besprechungen zum Thema KI, wie wir damit umgehen, weil das eben tatsächlich Journalismus sehr verändert. Kann ja auch positiv sein. Du kannst natürlich mit KI Sachen erzeugen, bei denen du ja eigentlich nur etwas rüberbringen willst. Du brauchst ja oft Bilder oder Töne, die du eben nicht hast. Trotzdem hat es stattgefunden. Konntest du halt früher nur über, weiß ich nicht, abgefilmtes Papier auf Schreibtischen erzählen, ist halt nicht so attraktiv.
Oder Zeichnungen oder sowas.
Oder Zeichnungen, das ist aber im Prinzip ja auch sowas, ja. Dann siehst du es natürlich deutlich, es ist nachgemacht. Du musst das unbedingt kennzeichnen. Du musst sagen, aha, ich habe das mit KI nachgestellt. Dann finde ich, kann man das schon machen. Du kannst nicht einfach so tun, als sei es echt. Das, finde ich, dürfen wir nie. Da gibt's aber eigentlich auch, und ich nehme an, das ist im ZDF auch so, schon auch Kodizi, auch bei uns, etwas, was KI ist, muss als KI gekennzeichnet sein. Aber natürlich hast du recht. Auch da, das trägt dazu bei, nicht nur, dass wir jetzt als Öffentlich-Rechtliche unglaubwürdiger werden, sondern insgesamt, die Frage ist ja insgesamt, was glaube ich denn? Was kann ich denn glauben? Das ist ja wahnsinnig anstrengend für uns Menschen alle, dass du dich bei allen Sachen, bei jeder E-Mail, die du aber kriegst, musst du dich fragen, ist es eine Phishing-Mail? Bei jedem Foto, was du kriegst, musst du dich fragen, ist es ein echtes Foto? Bei jeder Werbung musst du dich fragen, hat der Mensch wirklich diese Werbung? Kann ich dieser Werbung glauben? Also ein ununterbrochener Vertrauenshinterfragung und Vertrauensverlust, und das ist schwer. Also das heißt, gerade wir müssen ja, also irgendjemand muss ja noch, wir müssen ja versuchen, so lange wie möglich ein sicherer Anker zu sein. Das ist schon unser Job als Öffentlich-Rechtliche. Und deswegen würde ich den Einsatz von KI sehr, 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 sehr dosiert und sehr, sehr, sehr vorsichtig machen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass es auch durch diesen KI-Wahnsinn, weiß ich nicht, vielleicht zerstört sich Social Media irgendwann auch selbst, weil man ja gar nichts mehr. Es ist ja alles nur noch Fantasie und gemalte Welt. So ist es ja eh schon mit all den Filtern und den Fake, dem Fake-Spaß, der da vorgemacht wird. Also musst du versuchen, finde ich, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk so wahrhaftig wie möglich zu bleiben.
Clemens, du siehst so aus, als hättest du, als liegt dir
als
jetzt
hättest du was auf dem Herzen.
Nein. Ich finde das ist einfach eine riesige Aufgabe, die plötzlich da nochmal so draufkommt in einer Zeit, wo eh schon unheimlich viel los ist. Das ist, also diese Aufgabe zu schultern in diesem Kontext gerade ist halt wirklich, das potenziert die ganze Sache nochmal. Das ist das, was mich so nachdenklich macht auch, ne? Also. Und als Sprecher bin ich natürlich da auch betroffen irgendwie, ne? Das ist klar. Aber ich habe auch schon tolle Sachen gesehen. Ich habe zum Beispiel eine ARD-Doku gesprochen vor ein paar Monaten, wo sie eine Protagonistin hatten und ihre Stimme, also sie mussten sie schützen, das war klar. Die hat sich nicht mit ihrem Gesicht gezeigt und wollte sich nicht mit ihrer Stimme zeigen. Also haben sie sie sehr schemenhaft gefilmt und haben ihre Stimme per KI verändert, sodass sie nicht mehr zu erkennen war stimmlich, aber trotzdem hat sie noch relativ natürlich gesprochen. Das fand ich ganz interessant. Das war natürlich auch gekennzeichnet 5-mal. Das fand ich eine gute Sache. Ja, also das war früher schwieriger, sowas. Da haben dann die Leute eben wie Mickey Mouse geklungen oder so. Aber das ist ja, ne, das geht heutzutage besser. Aber du kannst natürlich gleichzeitig eben auch eine Stimme 1:1 kopieren mittlerweile. Und den Leuten Sachen in den Mund legen. Und das
aber da halt musst du es eben, ich nehme an, das war ja in dieser Doku auch so, also das haben wir zum Beispiel bei Panorama auch benutzt. Wir hatten gestern einen Mann, der nachgesprochen wurde mit einer KI-Stimme. Das ist auch, finde ich ja in Ordnung, da hast du vollkommen recht, das ist einfach eine neue technische Möglichkeit und die macht das ansehbarer und konsumierbarer und guckbarer. Das ändert ja gar nichts an dem Wahrheitsgehalt, ist einfach nur, früher hast du die Stimme, wie du so richtig sagtest, Mickey Maus-mäßig verzerren müssen, heute kannst du das ein bisschen besser. Nur, so wie wir früher gesagt haben, Stimme verzerrt. Blenden wir halt heute ein, Stimme mit KI nachgesprochen, so damit ich das wenigstens weiß. Ich finde, man muss es nur deutlich machen. Da, nur so, also ich bin ja jetzt auch nicht, ich habe auch nicht die Weisheit von morgen leider. Nur so kann ich mir vorstellen, kann man irgendwie überhaupt noch versuchen, Vertrauen zu schaffen, indem man das transparent macht.
Große Vorbilder.
Jetzt bist du ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, du bist jetzt schon einige Jahre im Geschäft und du siehst ja auch viele junge Kolleginnen und Kollegen, die da nachkommen als Journalisten, als Moderatorinnen und Moderatoren. Was gibst du denen denn so mit? Also was, gerade, wir haben ja jetzt, wir können jetzt ja Stunden über öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über Journalismus, über die Zukunft des Journalismus, über die Qualität des Journalismus diskutieren. Die Zeit haben wir nicht und das wollen wir hier ja auch gar nicht machen. Aber was versuchst du an junge Kolleginnen und Kollegen mitzugeben, weiterzugeben?
Also das ist wahrscheinlich das Letzte, was man ausgerechnet, also zumindest Menschen, die mir nicht wohlgesonnen mir unterstellen, aber was ich am allermeisten versuche, in die Köpfe von jungen Journalisten und Journalistinnen zu geben, ist, hinterfragt eure Glaubenssätze. Also das kennt man ja, gerade man ist als junger Mensch und man will, weiß ich nicht, man hat ja auch einen gewissen Idealismus, wenn man Journalist wird, man will ja irgendwie die Welt, weiß ich nicht, verbessern, verändern, zumindest auf was Schlimmes aufmerksam machen. Und dann neigt man dazu, in seinem Werf, den man hat, auch bestimmte Sachen mehr zu betonen als andere. Und was ich immer, also was ich denen immer wieder sage, denk dich bitte in die Gegenseite oder denk dich in die andere Seite. Was sind deren Argumente? Sind ja nicht alle Menschen doof, ja? Also es gibt ja so was, warum machen die das? Was ist deren bestes Argument? Beschäftige dich damit. Recherchiere das genauso wie das Argument dafür. Also ich bin ja viel im argumentativen Journalismus unterwegs. Das ist bei Reportagen ein bisschen anders, aber beschäftige dich mit den besten Argumenten der Gegenseite und recherchiere die gescheit. Deswegen musst du das nicht, du musst jetzt nicht deinen Bericht deswegen komplett alle beiden Seiten immer machen, nur du musst die kennen und verstehen und dann kannst du immer noch sagen, okay, ich wähle jetzt diese Perspektive auf diesen Beitrag, aber du musst das wissen. Und in den heißblütigen jungen Herzen ist manchmal viel auch gut gemeinter, viel gut gemeintes, ja nicht Aktivismus ist zu viel, aber für die gute Sache irgendwie was recherchieren und dann werden eben auch manchmal so kritische Punkte weggelassen. Und das stelle ich immer wieder fest, da muss man aufpassen. So, das ist jetzt das quasi mein Learning aus meinem Leben. Was ich Ihnen sonst mitgebe, ja, guckt hin, ne? Also ich finde, eigentlich ist es eine tolle Zeit für Journalismus. Was? Ich finde Journalismus immer toll. Ich fand Journalismus immer einen wahnsinnig tollen Beruf. Ich hätte nie gedacht, dass es so toll ist, weil du hast so einen Wimpel angepinnt gekriegt und kannst alle Menschen alles fragen. Also ich kann das jetzt als Privatperson ja nicht so gut, aber in dem Moment, wo ich in meinem Kopf, jetzt bin ich als Journalistin unterwegs, das ist ja super, ja? Mit wem du alles reden kannst, wen du alles anquatschen kannst, wen du alles nach irgendwas fragen kannst, auch freche Fragen stellen kannst, was ist das für ein toller Wert, ja? Du kannst hier jeden alles fragen. Kann sein, dass du eine blöde Antwort kassierst, aber es passiert dir nichts. Ist ja super, aber nutzt das und guckt euch groß um. Und du hast ja viel einfachere technische Möglichkeiten, als ich das noch hatte. Ja, ich musste für ein Kamerateam buchen oder musst du so mit dem los. Heute kannst du das ja viel einfacher machen. Guck hier unser Podcast oder mit dem Handy filmen oder wie auch immer. Das ist toll, aber mach nicht Aktivismusfernsehen oder mach nicht einseitige Berichte, sondern hinterfrage. Das ist auch das Tolle. Das ist auch, glaube ich, das Problem, warum im Journalismus am Ende das Wort konservativ nicht immer funktioniert, weil der Journalismus per se, du willst ja immer wissen, warum. Eigentlich musst du immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und je weiter du fragst, desto komplexer wird leider jedes Problem. Es ist sehr einfach, wenn man sagt, ja, aha, die Welt wäre gelöst, würden wir alle Ausländer abschieben. So, dann ist es bequem, dann macht man da Schluss. Aha, aber was wäre denn dann und dann und dann und dann und was hat denn das für Folgen? Und dann wird die Welt groß und komplex und man versteht mehr. Es wird sehr viel schwieriger, dann Beiträge zu machen, weil man sich irgendwann in diesem Dschungel der Komplexität verliert. Aber das Hinterfragen von Sachverhalten gehört eigentlich essentiell dazu zum Journalismus. Das würde ich denen auch mitgeben. Mhm.
Und gibt's noch irgendeinen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, die du dir noch wünschen würdest, wo du sagst, Mensch, das wäre toll. Also ich meine, du hast ja schon viele Menschen interviewt und stellst ja freche und kritische Fragen. Aber gibt's noch jemand so auf deiner Interview-Bucketlist, wo du sagst, das würde ich mir wünschen?
Wisst ihr, kennt ihr das? Jedes Mal, das hat man ja immer mal wieder, da kriegt man diese Fragen gestellt und dann vergisst man immer, was man sagen wollte. Und dann Tage später denke ich, ach, das wollte ich sagen, das merke ich mir, wenn ich das nächste Mal gefragt werde, dann sage ich das. Und jetzt versuche ich gerade in meinem Kopf wieder daran, weil ich erinnere mich nämlich, dass ich darüber nachgedacht hatte. Und dann dachte ich, das hättest du sagen müssen. Die Person hätte ich gerne interviewt. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die ich gerne interviewen würde. Oder mit denen ich gerne reden würde. Ich weiß, mir fällt also nur das eigentlich andersrum. Ich weiß gar nicht, wen ich nicht gerne fragen würde. Ja. Also von bis, wirklich.
Du hast doch keine Angst, ne? Du würdest jeden fragen. Also sozusagen.
Naja, also interviewen im Sinne von, das ist ja mal die Frage, was für ein Interview, wenn du einfach ein Interview, um Menschen zu fragen, so, wenn du ein Live-Interview vor Kamera, das ist ja nochmal eine andere Nummer, wo deine Aufgabe ist, jemanden kritisch zu hinterfragen, das ist schon wirklich eine sehr schwere Kunst, darf man echt nicht vergessen. Also ich weiß, dass mein Team mal gesagt hat, ja, dann soll ich doch ein Söder-Interview machen. Da habe ich gesagt, Leute, also ganz ehrlich, Söder ist echt es gibt noch tausend schwierigere Figuren, aber Söder ist auch echt eine schwierige Figur, weil der schon schlau ist im Sinne, wie er antworten muss, ja, und sehr schlau ist, wie er die Sachen rumdreht. Du musst schon, das kannst du als Journalist nur sehr schwer, also Live-Interviews finde ich, kannst du nur sehr schwer schaffen, weil du willst die ja nicht davonkommen lassen mit irgendwelchen Behauptungen. Da musst du aber ein enzyklopisches Wissen haben und das immer im richtigen Moment vorlegen. Das können manche echt gut. Also so Sandra Maischberger zum Beispiel, finde ich, ist da einfach echt sehr stark drin. Das ist aber auch Training und das können manche Leute sehr gut und manche Leute weniger. Deswegen finde ich auch immer diese Interviews, Sommerinterviews kompliziert. Ich finde diese ganzen Interviews an den Wahlabenden auch echt schwierig, weil du gerade gar nicht weißt, wo die hingaloppieren und was sie dir da erzählen. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, und das sind ja die meisten, die dann an solchen Abenden moderieren, jetzt nicht immer ständig gewöhnt, dauernd solche Interviews zu führen, das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Jetzt ist es ja auch so, dass die Interviewpartner sehr häufig ja auch geschult sind und trainiert sind, dass die Medientraining hatten und ja genau gelernt haben, wie antworte ich auf Fragen, die ich nicht beantworten kann, die ich aber auch nicht beantworten will. Und ich gehe gar nicht auf die Frage ein, sondern ich setze einfach meine eigene Botschaft. Jetzt du auf der anderen Seite als Journalistin weißt es ja auch. Und es ist ja das, was einen ja dann auch maximal nervt, weil man sagt, die Frage habe ich nicht gestellt. Und dennoch sagt aber die Gegenseite das, was sie jetzt in dem Moment platzieren möchte.
Naja, das ist schon auch, also man darf das einfach nicht unterschätzen, das ist Arbeit, ne? Also beispielsweise fand ich es interessant, ich habe bestimmt 3 oder 4 Interviews gesehen mit Chrupalla, nachdem der Verfassungsschutz das erste Mal gesagt hatte, ja, die AfD ist jetzt gesichert, also ihn als gesichert rechtsextrem eingestuft hatte, was ja jetzt wieder derzeit diskutiert wird quasi oder zurückgenommen oder ja in der Prüfung ist, so. Und da habe ich ihn gesehen bei Lanz und bei, weiß gar nicht, Mioska oder bei diversen Sendungen. Und das war total interessant zu sehen, weil egal, was sie gefragt haben, er hat immer die 4 gleichen Argumente gesagt. Und das ist etwas, das musst du, wenn du den Interview, jetzt nur als ein Beispiel, wenn du den interviewst, das musst du dir vorher angeguckt haben. Das musst du wissen. Und du musst wissen, wenn ich die Frage stelle, was sagen sie dazu, dass der Verfassungsschutz sie als gesichert rechtsextrem, dann wird er antworten. Erstens, der Verfassungsschutz ist politisch gesteuert. Zweitens, er wüsste ja gar nicht, was da drin steht. So, und darauf musst du dich vorbereiten. Und das meine ich immer, da gerade in solche Interviews, die ja auch sehr beachtet werden, kannst du nicht so, ach, ich stelle mal eine Frage und ich bin schon auf der richtigen Seite und da klatsche ich mal so rein und stelle mal meine flotte, freche Frage, weil da wirst du baden gehen, weil die sind sehr klar darauf ausgerichtet, was sie sagen werden. Das konntest du zum Beispiel auch sehr gut sehen an dem Wahlabend jetzt in Baden-Württemberg, als die CDU, als es da so knapp war zwischen Özdemir und Hagel, hast du ganz klar gesehen, aha, die Union hatte sich, also die CDU hatte sich das Wording hingelegt, es gab eine Kampagne gegen Herrn Hagel. Deswegen haben wir verloren. Kann richtig oder falsch sein, aber das war ganz klar, dass sie das gesagt haben. Und damit musst du dich, das schaffst du natürlich nicht an so einem Wahlabend, wenn du da die ganze Zeit irgendwelche Moderationen machst, aber eigentlich musst du dich damit beschäftigen. Und dann musst du dich darauf vorbereiten. Und dann musst du danach fragen. Deswegen ist das vor allem Vorbereitung, und das kostet Zeit. Und das ist natürlich schwierig in unserem irrsinnig schnellen, permanent sendenden, 24/7 auf allen Kanälen stattfindenden Newsgeschäft, also nicht nur bei uns Öffentlich-Rechtlichen, sondern insgesamt. Es wird ja so wahnsinnig viel überall geredet und gepostet und diskutiert, gesendet. So, da kommt man ja kaum zu, aber das wäre eigentlich gut. Wenn das gelingt, dann sind es ja auch immer besondere Momente, wenn du merkst, ah, okay, hier hat jemand echt den Kern getroffen.
Ja, jetzt sitzen wir so da, Clemens, und fragen uns natürlich, wie waren jetzt unsere Fragen an die Anja? Ja, ich meine, guck an, also wir haben auch natürlich, vorbereitet. Und man muss ja den Zettel dann auch mal zur Seite legen, zuhören, sich aufs Gespräch
einlassen. Absolut.
Aber jetzt könnten wir natürlich die Anja fragen, wie jetzt die Qualität unserer Fragen war.
Aber das ist ja immer, das ist ja das Schöne, dass wir, also so jedenfalls habe ich unser Gespräch empfunden, das ist ja was anderes, wenn man ein Gespräch führt und ein Interview führt und den anderen einfach natürlich in einem bestimmten Rahmen Sachen fragt, weil man einfach hören will, was der andere sagt, als wenn du ein politisches, kritisches Interview führen musst. Und ich hoffe jetzt mal, ihr hattet es jetzt nicht als heute grillen wir die Reschke so richtig Interview angelegt, dann würde ich sagen.
Grill die Reschke.
Knallharte kritische Fragen.
Ja. Wir könnten Stunden noch mit dir quatschen, Anja. Aber
wir müssen auch alle mal ins Bett und mal was essen und so.
Genau.
Und überhaupt.
Ja, und aber das war sehr, sehr schön. Es war ein sehr schönes Gespräch und gerade auch so der Blick hinter deine Kulissen, und das ist ja das, was wir auch mitgeben möchten, und ja, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, das hat uns sehr gefreut.
Vielen Dank.
Ich fand es auch ein sehr nettes Gespräch und bedanke mich auch ganz herzlich.
Alles Gute.
Mach's gut.
Tschüss. Ebenfalls. Tschüss.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme, Maren Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt
2026.
Also besser, Clemens, hätten wir nicht reinkommen können, wieder jetzt. Ich nenne es mal in die neue Staffel, die wir jetzt hier am Start haben.
Man deckt ja nur noch in Staffeln, ne? Weißt du, du hast gar nicht mehr Geburtstag, sondern es ist einfach eine neue Staffel, die da rauskommt. Mhm. Ne? So muss man denken. Ja, das war jetzt natürlich schon toll, so eine Journalistin zu haben, Anja Reschke. Also ich muss schon sagen, ich bewundere das schon, wie straight sie auch so ist. Aber sie hat das, glaube ich, gut für sich so im Griff, weiß, dass sie auch oft nur Projektionsfläche ist für gewisse Haltungen, und die soll einfach so weitermachen. Also man muss sich auch an den Leuten reiben, das ist ganz, ganz wichtig.
Total, und solche Leute brauchen wir aber. Also wir brauchen so Vollblutjournalistinnen und Journalisten, die eben, ja, wie sie gesagt hat, für ihren Beruf leben, die den lieben, die den mit totaler Leidenschaft machen, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag in diesen wilden Zeiten, die wir haben, und wir haben ja in der Folge darüber gesprochen. Deswegen ja, können wir froh sein, dass wir so Leute wie Anja Reschke am Start haben bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich fand das sehr, sehr schön und freue mich auch, dass wir, weil wir sind ja jetzt hier Donnerstag, kommen wir ja raus, dass gleich heute Abend Reschke-Fernsehen zu sehen ist in der ARD oder dann eben auch in der Mediathek.
Ja.
Und wer mehr wissen möchte noch über Anja Reschke, findet es natürlich auch in den Shownotes, ist ja klar.
Richtig, ist klar. Und man muss an der Stelle natürlich sagen, weil wir jetzt heute natürlich viel über die Öffentlich-Rechtlichen gesprochen haben, es gibt natürlich auch im privaten Journalismus viele tolle Leute, die wirklich sich den Allerwertesten aufreißen, gerade auch Aufklärungsarbeit in Social Media, was ihnen, glaube ich, oft gar nicht bezahlt wird. Da denke ich mir manchmal so, boah, Wahnsinn, was Leute da auch sozusagen für so ein Need noch haben oder für ein Engagement. Großer Respekt, weil sie müssen ja auch noch irgendwo Geld verdienen, und häufig ist das dann nochmal so nebenbei. Also da haben wir schon echt noch eine gute Basis hier in Deutschland, finde ich.
Absolut. Und ich finde es auch beruhigend, auch Anja Reschke hat noch Lampenfieber, und man sieht halt mal wieder, also es gehört einfach mit dazu, und wenn wir auf die Bühne gehen, wenn wir irgendwo vor Publikum präsentieren, dann darf eben ja ein bisschen Anspannung mit dabei sein. Und egal ob Promi, Vollblutjournalist oder einfach der Otto Normalbürger von der Straße, Lampenfieber haben wir alle, gell?
Ja, das ist beruhigend. Das ist beruhigend. Brauchen wir aber auch.
So ist so. Es. Sonst nur irgendwas? Gibt es nur irgendwas, wo du sagst, das muss ich jetzt heute noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Nee. Na? Das ist genug gesagt für heute. Wir machen jetzt die Lampen aus, würde ich sagen.
Die Lampen aus und faden aus hier quasi. Jetzt sind wir weg. Aber wir kommen wieder.
Und auf jeden Fall.
Es dauert hoffentlich nicht wieder Monate.
Das hoffe ich auch.
In diesem Sinne.
Ciao, ciao.